Dann können wir eigentlich auch loslegen, ne? Oder wollen wir noch die, oder wollen wir noch die 15 Sekunden warten? Meine, wach sind wir alle? So ein bisschen auf jeden Fall, ne? Jetzt haben wir auch 9 Uhr. Also, guten Morgen erstmal. Ich bin mir völlig der Tatsache bewusst, dass hier der erste Vortrag ist. Aber insbesondere wundert mich jetzt wirklich, dass hier so viele Leute auch schon wach sind. Wie viele Leute sind denn nicht wach? Fangen wir mal von vorne an. Ja? Einer, zwei, drei, vier. Okay, Lars, alles gut? Bestens. Okay, ich werde heute ein bisschen was zum Thema Kodi erzählen. Deswegen habe ich auch den Vortrag Kodi Reloaded genannt. Er setzt ein bisschen Grundwissen voraus. Wir haben ja eben schon mal geguckt. Sehr viele von euch setzen bereits Kodi ein. Die Idee, die ich hatte, ich zeige euch 200 Folien in 30 Minuten. Bin ich davon abgekommen, wo dann die Focus Group gesagt hat, nee, sind zu wenig Folien oder zu viel Folien, machen wir also nicht. Nee, der Punkt ist, ich werde das mit den Folien relativ kurz halten, weil, und das steht eben nicht im Programm, ich habe euch einen CoreDev mitgebracht. Das heißt, der Fokus ist nach ungefähr 30 Minuten und wahrscheinlich 10 Folien oder so tatsächlich für den Rest der Veranstaltung auf Fragen. Das heißt, Fragen, die ihr haben werdet und die bis jetzt nicht beantwortet wurden. Das kann, also Sascha Bergner wird sich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, wenn es mit einem, oder kannst du auch jetzt loslegen. Ganz kurz.
Ja, hallo, mein Name ist Sascha Bergner. Ich bin Kodi-Developer seit 2010. Ich habe angefangen mit Add-ons, mit Video-Add-ons, um genau zu sein. Bin dann immer mehr in den Core-Code gekommen und bin seit 2018 Team-Member selbst. Ja, eher im Bereich Rendering jetzt unterwegs, OpenGL, die Ecke.
Und die Idee ist tatsächlich, jedwede Fragen, ich nicht beantworten kann, was wahrscheinlich 90% sein werden, hätten wir da den CoreDev am Start und wir werden einfach mal gucken. Wie gesagt, anything goes. Sascha hat bis jetzt relativ viel im Videoumfeld gemacht, werde gleich noch was zu sagen, aber die Idee ist tatsächlich, dass wir 20 Minuten von dieser Veranstaltung euch gehören. So. Fangen wir einfach mal an. Wie ist der Vortrag aufgebaut? Wie gesagt, der Fokus ist nicht unbedingt jetzt auf die Folien, sondern eher, das werde ich relativ kurz halten, sondern eher auf Punkt Nummer 5. Ich werde ganz kurz was zu den Metriken sagen, zu den Statistiken. Ganz wenig werde ich zur Architektur sagen, weil ich glaube, die ist wahrscheinlich den meisten von euch bekannt, wenn Sie Kodi schon mal benutzt haben. Dann werde ich was dazu sagen, wie dieses Config Directory aufgebaut ist und was da alles so drin steht und so. Dann gibt es ich sag mal, ein Beispiel von Add-on, tatsächlich in Python programmiert, nämlich ein Scraper, der sich Metadaten von The Movie DB holt. Aber dann gleich dazu mehr. So, wer bin ich überhaupt? Sascha hat sich schon vorgestellt, mein Name ist Christoph Zimmermann. Ich habe irgendwann mal angefangen, in Informatik zu promovieren. Da ist mir dann ein Betriebssystem namens Linux so im Weg gelaufen. Das war so 1993, 94. Ich benutze also tatsächlich Linux seit Kernel 095. Einige, die mich schon ein bisschen länger kennen, Lars ist einer von denen, weiß, ich bin bei der Fraluk zu Hause und mache da so ein bisschen Tech-Support und so. Seit neuestem mache ich auch Hochschulveranstaltungen im Bereich quelloffener Software. Und zu meinen Hobbys gehört eigentlich alles so, was mit Softwareentwicklung zu tun hat, IT-Sicherheit, ein bisschen andere schwarze Kunst und ganz wichtig, der letzte Punkt, irgendwas ist ja irgendwie immer. Und nicht irgendwas ist tatsächlich jetzt auch der Podcast. Ich mache einen Podcast, deswegen auch das Branding. Wenn ihr abends nicht einschlafen wollt, linuxinlaws.eu ist die Webseite. Und ganz wichtig, der Podcast, den Martin, ich, das ist mein Co-Host, also das ist der Mensch, der daneben steht auf dem Bildchen, den wir da machen, der ist eigentlich gedacht für die Community und von der Community. Wir hatten bis jetzt schon so Leute am Start wie Eric Roskoda, das war mal ein Mozilla CTO, Rebecca Rambul, Rust Foundation, aber auch natürlich Matthias Kirschner, der dieses Jahr leider hier nicht sein kann, nämlich der Präsident der FSFE. Also das ist der Stand da drüben und so. Aber der Punkt ist, sehr viele von den Anregungen kommen tatsächlich von unseren Hörern. Das heißt, wenn ihr ein Projekt habt und das gerne mal featuren möchtet oder auch selbst ein Projekt habt, Was ihr mal vorstellen wollt, Meissner beispielsweise, die Folge wird im Spätsommer erscheinen. Meissner GmbH sagt wahrscheinlich einigen von euch was. Die Leute, die da Conversation for Carbonitis machen, also dieses programmierbare Carbonitis, hatten wir jetzt am Start, sind mir bei der Typikus am Weg gelaufen und haben gesagt, wäre mal cool, wenn wir mal eine Folge machen könnten. Das ist der Podcast und wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, die E-Mail-Adresse ist feedback@linuxinlaws.eu. So. Jetzt geht es aber auch schon in Richtung Kodi. Das Ganze ist schon relativ alt. Wer von euch hat denn eine Xbox zu Hause? Einer. Wer von euch hat denn eine Xbox 360 zu Hause? Wer von euch hat denn eine Xbox 1 zu Hause? Also du hast nur zwei, okay, und sonst keiner. Daher kommt das Ganze ursprünglich. Das Ding ist 2003 als XBMC, als Xbox Media Center entstanden. Nämlich damals auf einem Pentium 3, das war die erste Xbox-Spezifikation, mit einem sehr verschwurbelten Windows 2000 oder Windows NT oder was damals war. Also das Ding ist tatsächlich auf einer proprietären Betriebssystemschicht entstanden, aber dann relativ schnell auch portiert worden. Und heute, ich werde da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, heute kann man wohl mit Fug und Recht davon ausgehen, dass allein aufgrund der Installationsbasis es die am meist verbreitendste HTPC-Software ist, also die Home-HTPC-Software. Einfach nochmal ein paar Zahlen. Der erste GitHub-Commit war am 23. September 2009. Damit ist Kodi einer der ersten Benutzer von dieser Plattform, weil die gibt es seit 2008 in der Öffentlichkeit zugänglich. Die momentan Stable Release ist die 21.2, auch nicht Matrix, sondern Omega genannt, ne? Omega. Genau, Omega. Die ist im Januar jetzt freigegeben worden offiziell, also die Stable. Wir haben hier circa mehr als 1600 Entwickler am Start. Einer von denen sitzt hier. Einfach mal ein paar Metriken zu der Codebasis. Wir reden hier von mehr als einer Million C++ und C und C++ Codezeilen. Python, das ist die Programmiersprache, die Kodi nativ seit 7 Jahren unterstützt. So circa, also Python ist im großen Rat der Kodi-Geschichte noch nicht so lang am Start, aber lang genug, um da bereits mehr als 11.000 Quellcode-Zeilen in Python selbst am Start zu haben, innerhalb der Kodi-Quellcode-Basis.
Ja, das müssten mittlerweile 15 Jahre sein.
Doch, 15 Jahre, okay. Damals noch Python 2 primär und jetzt, also vergesst Python 2. Ich werde gleich noch was im Rahmen der Add-on-Diskussion und sowas zu sagen. Kodi unterstützt nur Python 3, 3.8 oder 3, ich glaube 21.2 hat gepackaged, 3.11 oder je nach Distribution oder 3.12.
Ja, das kommt auf die Distribution an,
genau.
wie die Applikation gepackt wird.
So, ein paar Zahlen zum Thema Installationsbasis. Auf Android alleine, laut Android Rank, reden wir hier von mehr als 53 Millionen Installationen. Und ich rede jetzt nicht von der Kodi Remote, von der Fernbedienung, sondern tatsächlich von dem Media Center selbst. So, dann habe ich mal das große Sprachmodell meiner Wahl gefragt. Ich nenne jetzt keine Namen. Das kam dann auf die Idee, dass es mehr als 10 Milliarden Installationen von der PC, von der größtenteils in dem Fall gebrandeten Software gibt. Weil, wenn man sich mal anguckt, auf welchen Plattformen Kodi so läuft. Mobile hatten wir gerade schon, Android, Desktop. Das sind so die klassischen Geschichten. Ihr habt einen Home-Theater-PC zu Hause, ihr habt eine Kodi drauf installiert, die Kiste fährt hoch und ihr habt die HTPC-Software für euch. Es gibt sowas wie Just Enough Operating System, auch liebevoll GEOS genannt, sowas wie LibreELEC. Das heißt Distributionen, die eigentlich so einen kleinen Kern haben, so ein bisschen was drumherum, aber sonst nicht sehr viel mehr als eine Kodi-Installation. Sehr beliebt im Raspberry Pi-Umfeld und so. OSMC ist eins von denen, Xbian ist auch Debian-basierend etc. pp. Und wie gesagt, bereits gebrandet. Das heißt, wenn ihr beispielsweise eine Set-Top-Box von Liberty Global habt und damit damit streamt, euch Netflix-Geschichten anguckt, unten drunter läuft ein Kodi. Und Liberty Global, One Vision und wie sie alle heißen, sind sehr beliebt im Hotel- oder generell Hospitality-Umfeld. Deswegen auch die vermutete Installationszahl von richtig, richtig viel. Das ist die Idee dahinter. Und natürlich, weil es quelloffene Software ist, Branden ist kein Thema. Und es würde mich auch nicht wundern, dass sehr viele von diesen südkoreanischen Fernsehherstellern, ich nenne jetzt auch keine Namen, unten drunter auch irgendwie Kodi am Laufen haben. Die Software hat keine Telemetrie eingebaut, also nativ auf jeden Fall nicht, deswegen sind das alles Vermutungen, Schätzungen. Aber man kann davon ausgehen, dass die Sachen, die eben nicht Apple TV sind, wie sie da heißen, wahrscheinlich in der Mehrzahl auf HTPC basieren, auf XBMC, also Kodi basieren. So, ich werde jetzt nicht allzu viel Zeit auf die Architektur verschwenden. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt, ein ganz wichtiger Teil von Kodi ist Scripting. Das heißt, man kann sich seine eigenen Add-ons bauen. Fangen wir einfach mal an. Das Ganze ist eine große Menge von unabhängigen Komponenten, die so ziemlich alles macht von, ich habe einen 264 kodierten Videostream und den möchte ich gerne auf den Bildschirm bringen, bis hin zu, ich kann auch DVDs und CDs rippen. Ich kann mich auch an irgendwelche Astra-Satellitenempfängerkarten dran flanschen oder an irgendwelche Subsysteme, die sich mit diesen Satellitenempfängerkarten unterhalten. Stichwort MythTV, aber auch sowas wie TV Headend. Die Integrationen sind alle vorhanden. So. Unten drunter läuft, wie man das halt so macht, mehrere Komponenten, die sich mit der Audio und die sich mit der Videohardware auseinandersetzen. Es gibt noch jede Menge Content Management, es gibt Metadaten-Module. Einer von denen werden wir gleich uns noch genauer angucken, das ist dieser besagte Scraper. Und dann gibt es noch den Kram drumherum, sowas wie Netzwerkanbindung, wenn man mal gern sein NAS mit einem NFS-Share dranhängen möchte und so weiter und so fort. Das ist so Kodi im Schnelldurchgang. Es bringt natürlich auch mit eine Web-Oberfläche, das heißt, wenn ihr sowas habt wie Kodi Remote, ich kann es ja mal zeigen auf dem Teil hier, natürlich kann sich jetzt das Teil nicht verbinden, weil mein Home-Theater-PC eben nicht hier steht, aber wenn ihr diese Kodi Remote benutzt auf Android-Basis, unterhält sich die mit dem Webserver, der natürlich auch Bestandteil von Kodi ist. So, gibt es hierzu Fragen, bevor wir dann gleich sofort weitergehen? Nicht gut. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz die Backends an, Video und Audio. Das Ganze kommt natürlich, wie gesagt, ursprünglich von Windows, unterstützt damit auch DirectX. In der aktuellen Release braucht ihr mindestens die Version 11 mit dem Feature Level 9. Andernfalls wird es schwierig, aber damit, glaube ich, liegen wir bei Windows irgendwo bei Vista oder sowas. Ne? Also alte Windows-Versionen laufen ebenfalls. Macs werden unterstützt generisch via der OpenGL-Schnittstelle. Die ist nativ in OS X drin. Und bei Linux hat man die Wahl zwischen X11, daher kommt es ursprünglich mal her, vor langen, langen Jahren, wie die ersten Leute angefangen haben, den Kram Richtung Linux zu portieren. Wayland natürlich, logisch. Und seit 2022 GBM, das sogenannte Generic Buffer Management. Das heißt, ich brauche keinen Compositor mehr. Ich brauche eigentlich nur sowas wie DRM im Kern. Oder in dem Fall eher OpenGL in verschiedenen Ausprägungen. Und Kodi unterhält sich dann direkt mit dieser Videoschnittstelle. Macht den Charme interessant, wenn man sich mal so Kiosk-Systeme anguckt oder so. Sachen, die man relativ schlank halten möchte und deswegen eben kein Fenstersystem draufsetzen möchte und so. Das ist so die Idee dahinter. Audio, alles was, ich sag mal, gut, alt und teuer ist, mit Windows fing es an, Direct Sound und Wasapi für die Leute, die es noch kennen. Windows Audio Session API, uralt, richtig alt. Wir reden hier von ungefähr 20 Jahren oder sowas. Core Audio als OS X-Plattform nativ natürlich auch unterstützt. Also das ist das Audio-Framework von Apple, was so in OS X tickt. Und natürlich auf Linux werden die üblichen Verdächtigen unterstützt. PALS, logisch, weil es halt auch Standard bis vor einigen Jahren war, bis dann Parkwire kam. Aber auch, wenn man eben kein PALS Audio oder kein Parkwire am Start hat, kann sich natürlich auch Kodi nativ mit ALSA direkt unterhalten. Also die Advanced Linux Sound Architecture wird direkt nativ ebenfalls unterstützt, was die Sache wiederum sehr interessant macht für Kiosk-Systeme, die eben embedded sind größtenteils und eben nicht so viel Hardware am Start haben, um da Kodi auch drauf laufen lassen zu können. So, jetzt kommen wir einfach mal zu diesem wichtigen Directory, wo Kodi so alles ablegt. Also wenn ihr Kodi installiert, macht ihr das entweder ihr könnt es selbst kompilieren, was jetzt gar nicht mal so kompliziert ist. Aber die meisten werden es wahrscheinlich aus Betriebs- und Packages installieren. Da sind so die Standard-Add-ons sind meistens damit gepackaged, aber sämtliche Konfigurationen und sämtliche benutzerinstallierten Add-ons werden in einem Verzeichnis, einem Heimatverzeichnis abgelegt, was nämlich da heißt unter Linux.kodi. In OS X steht es in der Library Application Support Hierarchie für Leute, die OS X einsetzen. Das ist so das Äquivalent zu .config in Linux. Und Windows, für Leute, die Windows einsetzen, vielleicht auch schon mal von gehört, es gibt ein Unterverzeichnis, das heißt Updata in eurem User-Verzeichnis, wo alle möglichen Applikationen so ihre Konfigurationen ablegen. Das gilt natürlich nur für die Desktop-Version von Windows. So, was ist da drin? Wie gesagt, ich habe schon kurz erwähnt, eine Konfiguration, die Einstellung in Kodi, das heißt, wenn ihr im Kodi-Frontend irgendwas einstellt, wie die Display-Einstellungen, sowas wie die Mediaquellen, wo die Streams oder wo die Dateien so herkommen. Diese ganzen Geschichten werden tatsächlich, wenn wir es gleich noch genauer angucken, die werden tatsächlich in diesem Verzeichnis abgelegt. Die gesamten Skins. Kodi ist natürlich skinnable. Wer von euch benutzt denn nicht Confluence als Skin? Alle benutzen Confluence. Also Confluence ist das Standard-Skin, was dabei ist, aber es gibt auch so wie Estuary und so. Sieht zum Teil ein bisschen anders aus, ist ein bisschen anders zu bedienen. Die neueren Versionen haben Estuary, glaube ich, am Start. Ne? Und die etwas älteren Versionen, analog zu den älteren Leuten, die gerade einen Vortrag hier halten, nämlich mir, ich benutze weiterhin Confluence. Weil ich kenne es halt und neu ist immer doof für ältere Leute wie mich, deswegen, ne? Marco lacht schon wieder, egal, nicht so wichtig. Die Bottomline ist, wenn einem Skin nicht gefällt, man hat genügend Auswahl. Und man kann sich natürlich auch seine Skins selbst schreiben. Da gibt es auch ziemlich gute Dokumentationen zu, wie das geht, steht alles auf der Webseite, dazu später mehr. So, dann gucken wir uns doch mal an, wie das Teil denn so aussieht. So. Ich hoffe, das ist jetzt groß genug. Man kann es einigermaßen lesen oder vielleicht noch ein bisschen größer. So. Library Application Support. Kodi. So. Das ist so der generelle Aufbau. In Add-ons stellen Sie einfach die Add-ons drin. Media und System sind meistens leer. Und der interessante Ordner ist tatsächlich User Data. Wenn man es dann auch noch richtig macht, dann hat man da folgende Geschichten drinstehen. Ihr seht schon, ich bin Emacs-Fan, deswegen seht ihr hinter manchen Dateinamen wie Advanced Settings ein Tilde. Das heißt, ich habe beispielsweise diese Advanced Settings auch selbst angefasst. Gucken wir uns doch mal an, was jetzt bei mir in den Advanced Settings so drinsteht. Nicht viel, weil es relativ klein ist. So, nämlich nur ein Caching-Parameter und ein bisschen was zum Log-Level. Und das gewisse Sachen in Videodata in einem File-Listen nicht angezeigt werden sollen. Nämlich so Sachen wie .dsstore, vielleicht von OS X Benutzern bekannt, oder weil ich tatsächlich auch noch eine Synology am Start habe. Die Leute, die Synology benutzen, wissen eventuell, es gibt da diese ominösen Alpha-EADIR Directories, die man halt auch nicht sehen möchte. Das ist diese Advanced Settings ist sehr, sehr umfangreich. Da kann man so ziemlich alles drin konfigurieren, was man möchte. Von Curl-Verhalten bis hin zu, wie gesagt, Caching, was den Video-Streaming angeht. Der Vorteil bei dieser Advanced Settings, die ist sehr gut dokumentiert auf der Kodi-Webseite. Das heißt, wenn es da Fragen gibt oder wenn Kodi sich nicht so verhält, wie es sich verhalten sollte, dann einfach mal auf die Kodi-Webseite nachgucken. Insbesondere steht in diesen Advanced Settings jede Menge drin, was man eben nicht via der GUI konfigurieren kann. Das heißt, einfach da mal in die Dokumentation gucken, wenn es da Fragen gibt. So, dann gucken wir uns mal an, was bei mir in den Sources drin steht. Das ist nämlich im Prinzip die Datei, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen, die im Prinzip definiert, wo die Inhalte herkommen. Und ich gehe jetzt einfach mal bei mir hier auf, kann man das hier markieren? Ja, kann man. Das ist also typischerweise da, wo unter OS X halt so die Filme drin stehen, typischerweise. Aber die Leute, die natürlich schon ein bisschen weiter geguckt haben, entdecken, es gibt auch einen NFS-Share. Und das ist genau das NFS-Share meines Knowledge-NAS, wo halt so die anderen Medieninhalte draufstehen. Und natürlich, man kann natürlich mit Kodi auch Musik wiedergeben, deswegen auch hier standardmäßig unter OS X, Users Christoph Music. Relativ einfach. So. Und das ist auch schon meine Source. So.
Ja. Kann man in diesen Sachen dann auch mehrere Verzeichnisse zusammenstellen, dass du zwei, drei Verzeichnisse für deine Musik hast?
Sollte, ja. Nee, die Verzeichnisse, auf jeden Fall, wenn du über einen File-Manager gehst, werden immer separat angezeigt, weil es verschiedene Einträge sind in dieser File-Liste. Also du hast halt analog zu, ich sag mal, Nautilus und Dolphin und wie sie alle heißen, um jetzt mal zwei File-Explorer zu nennen. Du hast halt diese Hierarchie, die sieht im Code ein bisschen anders aus. Aber du hast halt für jeden Eintrag einen gesonderten Eintrag in dieser Liste, wo du dann analog zu einer Directory-Hierarchie ganz einfach durchgehen kannst. Sonst lohnt sich da sonst noch was? Datenbank machen wir gleich. Wir können ja einfach, genau. Wichtig ist ebenfalls noch, komm, wir können es aber auch jetzt machen. Es gibt in diesem User Data Directory, ein Unterverzeichnis namens Database. Dieses Unterverzeichnis beinhaltet, wie man es wahrscheinlich schon vermuten würde, Datenbanken. Das sind SQLite-Datenbanken, genau genommen SQLite-3-Datenbanken, in denen verschiedene Inhalte abgelegt werden. Wichtig hierbei sind für Leute, die Videos gucken, My-Videos, und zu den Zahlen kommen wir gleich noch, die dahinter stehen, und die sogenannten Add-ons. Jedes Add-on, was ihr installiert als Benutzer, bekommt einen Eintrag in dieser Datenbank, inklusive Konfiguration in einem Schnickschnack. So. Die Zahlen dahinter sagen eigentlich aus, welche Kodi-Version diese Datenbank angelegt hat. Ihr seht hier zwei My-Video-Datenbanken, nämlich einmal die 1.21 und einmal die 1.31. Wenn man sich mal die Daten anguckt, wird man feststellen, dass die My-Videos 1.2.1 das letzte Mal angefasst wurde, am 6. April 2024. Stammt daher noch von einer Vorversion von Omega. Die aktuelle, man sieht es an dem Datumstempel, ist tatsächlich MyVideos 1.31.db, die von der aktuellen Omega unterstützt wird. Und das könnt ihr auch sehen, wenn ihr nach einem Kodi-Upgrade zum ersten Mal Kodi anschmeißt. Kodi guckt nach, passen die Datenbanken oder die Version der Datenbanken noch zu meinem Binary oder zu meinem Executable. Wenn das nicht der Fall ist, macht Kodi automatisch, und genau deswegen gibt es hier diese zwei MyVideos-Datenbanken, automatisch eine Konversion von dem alten Datenbankformat nach dem neuen Datenbankformat. Und wie gesagt, diese Sachen, ich kann ja einfach mal einen Blick drauf werfen. Weil ich damit noch nicht so viele Filme geguckt habe, vermutlich. Diese Datenbanken haben sehr, sehr viel Metainformationen. Wir werden es gleich sehen. Es wird beispielsweise festgehalten, wann ich mir einen Film zuletzt angeguckt habe. Und da ich auf dem Teil nicht so viele Filme gucke, im Gegensatz zu früher, ist die Datenbank entsprechend kleiner. So, gucken wir uns die einfach mal an. Ich werde da jetzt nicht auch in Detail durchgehen, einfach nur, dass man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, was da so drin steht. Was war das jetzt? CMD Node Line, damit es ein bisschen schöner aussieht. Schema. Das ist beispielsweise die Tabelle, die Mediendaten interessiert, im Sinne von, wo sich Filme befinden, die ihr eventuell schon geguckt habt oder vielleicht noch gucken werdet. Wenn ihr ein Verzeichnis bei Kodi auswählt, guckt sich Kodi den Verzeichnisinhalt an und legt entsprechend die Dateien in dieser Tabelle ab. Das Ganze ist wesentlich komplizierter, als ich es jetzt darstelle. Ihr seht hier beispielsweise eine File-ID, die wiederum mittels einem Foreign-Index in eine andere Tabelle verweist und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber was hier wichtig ist, ist beispielsweise dieser Dateiname, der in strfilename abgelegt ist, wie man leicht erkennen kann vom Text. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise wissen möchte, wann ich mir so eine gewisse, ich sag mal, Sendung, Serie oder auch Film angeguckt habe, mache ich das relativ einfach. Ich sage nämlich select from files where str-file-name. Like. Ich nehme jetzt einfach mal Shameless. Das ist so eine UK-Serie. Und hoffe, die Syntax stimmt. Und da seht ihr dann die Metainformationen zu den einzelnen Shameless-Folgen, die ich mir angeguckt habe. Insbesondere sowas wie, wann wurde die Datei hinzugefügt und wann wurde sie denn zuletzt abgespielt. Das ist so die Idee dahinter. Und insbesondere damit weiß Cody typisches Beispiel, welche Sendung ihr schon geguckt habt. Das seht ihr an dem Häkchen in der GUI in dem Fall. Weil Cody checkt halt, welche Datei wann wiedergegeben wurde. So, zurück zum Vortrag. Oder gibt es dazu Fragen? Wie gesagt, das war jetzt so eine Art Parforce-Ritt oder Schnelldurchgang durch die Datenbanken. Aber damit ihr ungefähr mal ein Gefühl dafür bekommt, was Cody so im Hintergrund so macht. So.
Was noch gar nicht geguckt ist, ist Last Plate einfach leer? Oder?
Ja, im Allgemeinen schon.
Einfach leer.
Ich glaube, die wird mit Null angelegt, ne? Als Inhalt. Also die Default Value ist.
Also die Fragen wiederholen, ich schaffe es nicht immer,
ja. Gucken zu gehen. Die Frage war, was steht in diesem Last Plate, wenn der Film noch nicht geguckt wurde? Meine Vermutung ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass das Ganze mit, per Default ist SQL, wenn halt eine entsprechende Wert fehlt in dem Set oder Update, ist es halt ein Leerfeld. So. Sonst noch Fragen hierzu?
Ich hätte eine Bonusfrage, und zwar LabDAV, wenn wir bei der Quellenkonfiguration sind.
Oder so, dankeschön.
Ich habe eine Frage zu LabDAV. Wenn ich in der Config mehrere LabDAV-Quellen habe und das Passwort hinterlege, hatte ich jetzt das Gefühl, dass immer nur eine sich noch mit dem Passwort dann verbindet und die anderen nicht. Ist es möglich, dort mehrere LabDAV-Quellen mit hinterlegten Passwörtern zu nutzen, parallel?
Sollte möglich sein,
okay.
Ja.
Danke.
Okay, bevor wir jetzt gleich mal ganz kurz in die Add-on-Geschichte reingehen, es gibt mehrere Arten halt von Add-ons. Sowas wie Scraper, also Sachen, die sich Metainformationen besorgen. Sowas wie IMDb für Filme, sowas wie The Movie Database, den wir uns gleich noch genauer angucken werden. Aber auch andere Metadaten oder sowas wie eine CCDB für Musik und so. Skins sind ebenfalls Add-ons, das heißt Estuary, Confluence und wie sie alle heißen. Insbesondere werden auch Repo-Konfigurationen als Add-on technisch gesehen abgelegt. Repos heißt, man kann bei Cody natürlich Add-ons installieren und diese Add-ons können aus verschiedenen Repo-Quellen kommen. Beispielsweise das Add-on für ARD und ZDF. Der Autor sitzt neben mir und es gibt ein Standard-Repo, aber es gibt auch sehr viele Repos auf GitHub, die entsprechend zu konfigurieren sind. Und genau diese Sachen werden auch als Add-on konfiguriert. Und es gibt auch sowas wie Services. Ein Default-Service ist beispielsweise sowas wie Version-Check, vielleicht schon mal gesehen in diesem Config-Directory. Jedes Mal, wenn Cody hochfällt, guckt es nach, gibt es eine neue Version von mir? Wenn ja, könnte ich eventuell ein Update vorschlagen. Und genau das sind so die Services, die am Schwingen sind, wenn ihr Kuni hochfahrt. So, dann gucken wir uns das mal so ein Add-on an. Ich werde da jetzt gar nicht so in Detail reingehen. Aber damit ihr ungefähr mal einen Begriff dafür, damit ihr ungefähr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das so läuft. So, das ist natürlich das Falsche, sondern Metadata. Was haben wir hier? The Movie DB und dann Python. Jedes Add-on hat eine ganz wichtige Datei, nämlich die Add-on XML. Ich werde jetzt nicht im Detail durchgehen, aber diese XML-Datei sagt aus, wie das Add-on, was es braucht, wie es intern tickt und was zur Verfügung stellt. Das sind so die Sachen, die hier auf der ersten Bildschirmhälfte stehen. Nämlich, was es ist. Es ist ein Metadata-Scraper. Es ist in Python geschrieben. Es braucht daher XBMC Python. Deswegen diese Import-Geschichten sagen, pass mal auf, folgende Funktionalität braucht dieses Add-on. Deswegen auch requires als XML-Tag. Und die Sachen, die hier importiert werden, das ist XBMC-Metadata, um auf die Basisklassen für Scraper zurückzugreifen. Und natürlich, weil es ein Add-on ist, was in Python geschrieben ist, brauchst du natürlich XBMC-Python. Die Versionsangabe ist optional, verhindert aber, dass sich Add-ons mit inkompatiblen Requirements unterhalten. Ist so der Charme bei der Geschichte. Und dann gibt es noch sowas wie Versionsnummern und wo die Quellen stehen und so weiter und so fort. Ist vielleicht jetzt nicht so interessant. gucken wir uns mal an, wie das Ganze so intern tickt. Insbesondere, hatte ich vielleicht gerade vergessen, diese Library definiert den Entry Point in das Add-in. Das heißt, wo muss Kodi nachgucken, wo der, also das heißt, wo steht der Code, den Kodi ausführen muss, wenn es das Add-on ins Laufen bringen möchte. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Das steht in Python, lib, glaube ich, ne, genau. Und das ist eine ganz normale, Init ist in dem Fall leer. Und das Ganze geht dann los quasi hier mit dieser Init-Datei, die eben mit dem Entry Point auch definiert wurde. Und das ist ganz, wie gesagt, ganz normaler Python-Code, im Prinzip im Sinne von, was habe ich am Start, wie ist das Ganze gepackaged und welche Methoden werden wie aufgerufen. Und der Rest ist tatsächlich das Add-on selbst. Ich werde jetzt nicht durch den Code en Detail durchgehen. Für diejenigen, die es interessiert, das Ganze basiert, jetzt wird es ein bisschen technisch, das Ganze basiert auf Request. Das ist eine Python-Library, die sich mit URLs und ähnlichen Sachen auseinandersetzt. Sowas wie HTTPS-CAN, HTTP-CAN, aber auch sowas wie FTP und so weiter und so fort. Also im Prinzip so eine Art Curl für Python. Das ist so die Idee dahinter und was dieser Scrapper macht, ohne da jetzt in Code reinzugehen. Es fragt halt nach, via dieser Request-Library, wenn man ihm einen Titel gibt, welche Metadaten zu diesem Titel gehören. Wann wurde es aufgenommen? Also wann ist der Film entstanden? Wer spielt beim Film so mit? Also die Sachen, die ihr seht, wenn ihr in eure Code-Library reingeht. Es gibt da mehrere Scraper, es gibt IMDb, es gibt die Movie-Database und so weiter und so fort. Und die Aufgabe, die meine Studenten irgendwann mal hatten, war, wir schreiben einen Scraper, das war so einer der Seminaraufgaben, wir schreiben einen Scraper, der sich nicht IMDb anguckt für Metadaten, sondern tatsächlich Wikipedia. Und die Idee ist natürlich, den Studenten nahezulegen, wie man A, so ein Add-on programmiert und B, dass sie auf den Schultern von Giganten stehen, weil so viel muss man da nicht für schreiben. Wikipedia hat eine HTTPS-basierte API, also genau genommen eine REST-API, wo man relativ elegant auf die Seiten zugreifen kann. So, zurück zum Thema. Gibt es bis hier Fragen zum Thema Add-ons? Gut. Für diejenigen, die Add-ons schreiben wollen, möchten, müssen, das Ganze ist, wie gesagt, Python 3 ist unabdingbar. Python 2 wird nicht mehr unterstützt, Gott sei Dank. Natürlich möchte man eventuell auch seine Add-ons debuggen. Ist ein bisschen schwierig, insbesondere dann, wenn man nicht auf der Maschine ist, wo dann tatsächlich dann auch Kodi läuft. Deswegen hat sich mal irgendwer hingesetzt und hat ein Web-Frontend für PDB geschrieben. PDB, diejenigen, die Python programmieren, das ist der Standard-Debugger, der bei Python dabei ist. Im Allgemeinen kommandozeilenorientiert, natürlich gibt es auch andere Frontends, aber standardmäßig ist das halt -mpdb und dann hängt man in diesem ganz normalen Python-Debugger. Und für den gibt es halt ein Web-Frontend, hängt auf Localhost 555, Adresse und Port-Nummer und verhält sich eigentlich wie ein ganz normaler PDB, man hat einen Stackframe vor sich, man kann Kommandos eintippen, halt im Browser. So, der einzige K-Wert ist mir letztens aufgefallen auf der Maschine hier, das ist ein relativ neues Sequoia, das da drauf läuft. Alles ist IP-Version 6. Ist ein bisschen doof, insbesondere wenn man zu Hause nur IPv4 am Start hat, was so das Heimnetzwerk angeht. So, es gibt einen Pull-Request dazu. Der ist momentan noch so ein bisschen schwebend. Ich habe das Repo geforkt, vorige Woche, ich weiß schon gar nicht mehr. Und Roman, der das Add-on geschrieben hat, ist sich jetzt nicht so ganz klar, ob der PA akzeptiert werden kann oder nicht. Für diejenigen, die es interessiert, es gibt einen Workaround. Web-PDB ist tatsächlich der Debugger-Aufruf, den man ganz einfach in den Code reintut. Und dann SetTrace, wie im normalen Python auch, ruft den Debugger auf. Man geht diesen SetTrace ganz einfach Localhost mit. Und dann ist auch schon diese V6-Geschichte. Nämlich was Localhost explizit macht, das Ganze läuft intern über einen WSGI-Server, nämlich der genau dafür sorgt, dass PDB, also ein Web-Service-Gateway-Interface, nämlich der sorgt dafür, dass dann der PDB in dem Browser erscheint. Und dieser Setrace Localhost Aufruf resultiert dann irgendwann in dem Socket, der mit dem Localhost aufgemacht wird. Das ist so der Workaround, solange dieser Pull Request noch nicht akzeptiert wurde. So, Fragen hierzu. Dann noch die letzte Folie, bevor es dann in die große Frage- und Antwortrunde geht. Natürlich kennt Kodi auch Logging. Das Ganze wird konfiguriert über System Settings, Systems Logging. Debug-Logging ist möglich, dazu muss allerdings in der Advanced Settings unbedingt Hide gleich False stehen. Sonst bekommt diese Option nicht angezeigt und der Log-Level sollte auf 2 stehen. Sonst ist kein Debug-Logging möglich. Debug-Logging heißt, ihr kriegt im Frontend bereits Debug-Logging angezeigt und da zählt dann so ein CPU-Zähler mit und so, gibt es ein bisschen Auskunft über Auslastung der Maschine. Das ist Debug-Logging in Kodi. So, das gilt insbesondere für Omega, aber das war, glaube ich, bei Matrix und den Vorversionen ebenfalls der Fall. So, das Ganze befindet sich unter Linux in einem Temp-Folder in dem Kodi-Verzeichnis. Unter OS X steht es tatsächlich woanders, nämlich da, wo Apple meint, sollten Logs stehen, nämlich tatsächlich in Library Logs. Und unter Windows steht das Ganze in Updata Kodi, Kodi.log. Ganz wichtig, es gibt eine Datei namens Kodi.log und es gibt eine Datei namens Kodi.log.old. Und die Old ist immer die vorige Version, ist immer das vorige Log. Kodi schreibt das Log neu, sobald es gestartet wird. Und deswegen hat man da via dieser Old-Geschichte noch Zugriff auf das vorige, auf die vorige Instanz, bzw. auf die Login-Information von der vorigen Instanz, die vor der jetzigen anspringen kam. So, damit wäre ich eigentlich auch schon am Ende von den Folien und jetzt gibt es Möglichkeiten, oder gibt es die Möglichkeit vielmehr, Fragen ganz einfach mal, die ihr habt, sowohl an mich, aber auch an Sascha zu stellen.
Kodi, Add-on-Logging, können wir das noch mal ein kleines bisschen vertiefen? Also ich habe ein Problem mit dem Add-on, es startet nicht. Ich muss also in die Settings gehen, das Log-Level hochdrehen und dann, wo finde ich die Datei dann?
Also, ganz wichtig, du sagst in dem...
Also ich habe SSH-Zugriff, das sehe ich jetzt mal als gegeben.
Du gibst, ich habe es jetzt auf den Folien nicht, aber wir können
jetzt einfach mal... In der letzten Folie war ja, wo du per GUI die Settings machst.
Ja, also okay, was du machen musst oder was machen solltest... Es gibt zwei
Wege, einmal über die GUI die Settings, dort das Logging aktivieren. Kann ich ja doch den Log-Level einstellen oder...
Also ganz wichtig, also das generelle Logging wird hier konfiguriert. So, hier kannst du dann auch komponentenspezifisches Logging einschalten. So, Debug-Logging, das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Dazu muss zwingend halt gleich fortgesetzt werden. Sonst siehst du dieses Debug-Logging eben nicht.
Also ich muss so. In der Advanced XML manuell per SSH den Wert ändern.
Ganz genau, so. Okay. Und was wir jetzt mal machen, ich gehe mal kurz in diesen Service rein, der da heißt... XBMC Version Check, weil ich meine, da hätte ich das nämlich auch nochmal. Genau, so, wenn man hier mal sagt lessaddons.xml, da habe ich es jetzt nicht, vielleicht hier. Nee, habe ich es auch nicht. Du musst auf jeden Fall in der Requirement-Definition den PDB mit einbinden. Als Requirement für das Logging. Ich habe es jetzt hier leider nicht, weil ich es schon wieder umgestellt habe. Also hier muss in den Import-Definitionen muss der Web-PDB auftauchen.
Was ist PDB?
Der Python Debugger.
Okay.
Also dieses Modul, was ich eben ganz kurz erwähnt habe. Oder willst du mal?
Ja, also ich würde da mal ein bisschen einspringen. Danke. Also, hallo? Hallo zur Kamera. Das Login sollte auch funktionieren, wenn man das nur im User Interface aktiviert. Ja. Also damit hat man auch, also Kodi loggt sowieso mit, aber es werden nur, ich glaube, Fehler mitgeteilt. Gelockt. Wenn man diese Debug-Funktion aktiviert, dann werden auch, ich bin der Meinung, Warnungen gelockt, aber auch Debug-Informationen allgemein. Also man kann jetzt im Add-on verschiedene Log-Level spezifizieren mit verschiedenen Nachrichten, die man dann absetzen möchte. Ja? Also ein Login zum Beispiel könnte eine Debug-Nachricht sein, Oder wenn man halt ein Problem hat, irgendeine Webseite zum Beispiel aufzurufen und einen vorkriegt, dann wäre das vielleicht eher ein Fehler. Ja.
Also vielleicht mal ergänzend, das Login, was du in Python am Start hast, funktioniert hier auch. Das heißt, du sagst Import Login in deinem Python Add-on und dann bekommst du schon die Login-Bibliothek als Bestandteil der Standardbibliothek importiert. Und dieses Login, also inklusive Basic Config und was da also kreucht und fleucht, taucht dann auch im Kodilog auf.
Wo finde ich das Kodilog?
Das ist das, was ich hier ganz kurz angesprochen habe. Nämlich in Abhängigkeit von der Plattform, von der Verwenden. Bei Linux ist es temp, /kodi.log oder kodi.log.old. Und bei OS X ist es library logs, kodi.log. Da steht dann im Prinzip die Logging-Informationen von Kodi, aber auch von den Add-ons drin. Und wie gesagt, du kannst Logging-Informationen aus dem Add-on selbst mit der Standard Logging-Funktionalität in Python generieren.
Dankeschön.
Bitteschön. Weitere Fragen? Da oben.
Eigentlich sogar zwei. Eine direkt noch zum Logging. Kommt man an die Logfiles auch ran, wenn man auf einer Set-Top-Box arbeitet, wo man eben kein SSH oder irgendein Filesystem Zugriff hat?
Hängt dann wahrscheinlich von der Set-Top-Box ab. Es gibt, das ist ein Graubereich. Es gibt, einige Setup-Boxen haben, also die Dinger sind im Prinzip so kleine Pies, vergleichbar mit Pies, also Singleboard-Computer. Und es gibt bei Singleboard-Computern, das ist relativ alt, einen sogenannten JTAG-Connector. Das ist eine V24 analog, haben auch sehr viele NAS-Systeme und so, wo man ganz einfach sich einen USB V24-Stecker selbst bastelt oder kauft, den da drauf hängt und dann im Prinzip einen seriellen Zugang zu der Box hat. Das ist schwer abhängig von der jeweiligen Plattform, wird auch nicht überall unterstützt. Schlimmstenfalls einfach mal gucken, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich da via einem Spezial-SSH-Zugang, der eigentlich nur für deren Support gedacht hat, zu connecten oder so. Müssen wir einfach mal gucken. Ich meine, die meisten Setup-Boxen sind gebrandet. Das heißt, es gibt nur eine Handvoll Hersteller, die Hardware herstellen und den Rest machen dann so die Leute, die verkaufen. Da müssen wir einfach mal gucken, was da drin tickt. Ist da ein JTAG-Zugang da? Nein, ja. Gibt es eventuell eine Backdoor via SSH, die eben nicht dokumentiert ist offiziell?
Meine Hoffnung war eher, dass dadurch, dass man ja eigene Filesystem-Sources hinzufügen kann, man vielleicht die Möglichkeit hätte, Kodi dazu zu bringen, die Logfiles auf irgendeine dieser externen Filesysteme zu legen und eben nicht...
Ja, genau, das ist eine der Möglichkeiten,
alles geht. Log
zu holen. Also Kodi hat ja einen eingebauten File-Browser. Damit kann man Dateien hin und her kopieren und unter anderem auch auf Network-Share zum Beispiel. Also so kann man zum Beispiel das Log runter kopieren. Aber es gibt auch noch ein Add-on, den Log-Uploader. Und der lädt halt dieses Debug oder dieses Log generell zu einer so einer Art Pastebin-Seite, die wir betreiben. Und damit kann man auch dann sich Support holen für bei uns.
Ja. Ja, cool, danke. Frage 2. Besteht irgendeine Hoffnung, dass in irgendeiner absehbaren Zukunft mal offizieller TVOS-Support kommt? Also offiziell im Sinne von, dass man tatsächlich ohne selbst kompilieren und sich selbst ein Apple-Zertifikat und Co. holen muss, Kodi auf TVOS installieren kann?
Ja, hoffentlich. Soweit ich weiß, mangelt es daran, dass wir nur OpenGL unterstützen. Oder OpenGL.js in dem Fall. Aber das von Apple deprecated ist. Also nicht eigentlich unterstützt wird in aktiven oder neuen Anwendungen. So, wir müssten das Rendering-Backend auf Metal umstellen. Und da fehlen uns die Entwickler für.
Ja. Also sprich, das ist der Hauptgrund, warum die das nicht in den Store lassen würden. Weil
also ich sagen, würde behaupten, ja, aber ich müsste ja, genau gucken. Aber das ist der große Grund, würde ich behaupten.
Cool. Okay, danke.
So, hier war noch eine Frage.
Ja. Da ist eine Frage.
Ja, guten Morgen. Bis vor kurzem war es möglich, wenn eine Mediadatei umbenannt wurde und ich die im Browser oder in der Library gestartet habe, dass dann der Hinweis kam, die Datei gibt es nicht mehr, möchte die löschen. Und jetzt ist es sehr umständlich, dass ich erst die Datei verwalten muss, dann noch einen Menüpunkt und dann erst dahin komme, wo ich die löschen kann. Kann ich das irgendwie wieder umstellen?
Vielleicht.
Also ja, nur zum
Beispiel. Also ich kenne mich nicht mit allen Details von Kodi aus. Also Kodi ist ja riesige Plattform.
Ja.
Also nur zum Verständnis, du hast eine Datei und die löscht du im Betriebssystem und die taucht immer noch im Frontend auf?
Genau, ja, weil ich die Datenbank nicht automatisch löschen lasse hinterher.
Die Datenbank? Die Datenbank wird automatisch angepasst. Kodi macht einen Scan. Sobald du in die Datei reingehst, macht es einen Refresh und updatet die Datenbank auf.
Genau, aber ich lasse alte Einträge nicht rauslöschen, absichtlich.
Die sollten eigentlich so ausfliegen.
Wie bitte?
Die sollten eigentlich so ausfliegen.
Nee, tun sie aber nicht. Kann ich ja abschalten.
Welche Version?
Omega? Auch die aktuelle, ja.
Okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Also, ich sehe es auf jeden Fall nicht auf lokalen, das heißt X3, X4-Dateisystemen. Und ich sehe es auch nicht auf NFS-Shares. Weil da werden die Sachen tatsächlich, sobald du in ein Verzeichnis reingehst, automatisch abgedatet.
Nee, das nicht. Aber wenn die jetzt sozusagen die ganzen Medien gescannt hat.
Ja.
So, da kann ich aber beeinflussen, ob bei jedem Start der neue scannen soll und ob
alte Dateien auch gelöscht werden. Ach so, das meinst du. Alles klar, okay, ja.
So, die lasse ich nicht löschen. Also absichtlich nicht.
Ah, okay, jetzt bin ich bei dir. Okay.
Aber wenn ich dann eine Datei umbenenne, habe ich natürlich das Problem, dass die natürlich auch noch vorhanden ist. Also dass Kodi das nicht mitgekriegt hat. Also klar.
Das heißt, du müsstest dann im Prinzip einen Library Refresh machen.
Genau.
Manuell antreten.
Genau, das ist aber ja alles weg. Das ist alles weg und das ist ja das, was ich nicht will. Aber wenn ich jetzt halt irgendwas umbenenne, also wissentlich umbenenne, dann war halt früher, kam sofort, ich habe die Datei nicht gefunden, willst du die löschen? Oder soll ich die aus der Datenbank rauswerfen?
Nee, schon klar. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Okay.
Genau. Das ist ziemlich
weit. Ich hab's halt bei mir so stehen. Ich sag halt, pass mal auf, sobald du irgendwas anfasst, machst du einen Refresh. Automatisch.
Okay, da muss ich mal anders suchen.
Das geht auch sehr fix, weil es ein NFS ist. Im Gegensatz zu SMB, was ein bisschen langsamer ist. Aber ein anderes Thema. Weiß gefragt, ich glaube, da vorne war irgendwo noch was, ne?
Ich habe eine Frage zu den Datenbanken. Kodi merkt sich ja den letzten Stand, an dem ein Film oder irgendwas beendet wurde. Wenn ich jetzt verschiedene Endgeräte im Einsatz habe, gibt es eine Möglichkeit, diese Daten zu teilen, dass ich, wenn ich von meinem Fernseher aufs Tablet wechsle, an der Stelle weitermachen kann, wo ich auf dem Fernseher aufgehört habe?
Sollte möglich sein. Du legst ganz einfach das Verzeichnis via einem Mountpoint oder irgendwas anderem Fiesen auf einen gesharten Drive. Da wird schon gelacht. Das ist ein bisschen technisch und vielleicht auch nicht unbedingt produktionsgeeignet. Aber das wäre so spontan die Möglichkeit, die mir da einfällt. Aber vielleicht gibt es noch andere Ideen.
Das ist ziemlich einfach, indem du einfach eine externe Datenbank anbietest. Also wenn du eine MySQL auf ein zentrales Share.
Wenn du eine MySQL auf ein zentrales Share legst, also zum Beispiel auf ein zentrales NAS zu Hause und alle deine Daten, also deine Geräte auf dieses NAS zugreifen lässt oder auf die Datenbank dazugreifen lässt, hast du genau die Informationen. Also einerseits den Gesehen-Status. Du hast alle Informationen über das Ganze, was eben schon gescrapt wurde. Das heißt, du musst auch nicht wieder alles neu laden, sondern hast du dann alles da. Also geht ziemlich easy. Und wird auch einfach supported.
Genau, wird supported. Nachteil, du musst halt die entsprechende Kodi-Konfiguration anfassen und du musst natürlich eine extra MySQL oder andere Datenbank am Start haben. Ich kam jetzt aus der Ecke irgendwie, ich möchte da jetzt nicht groß rumfummeln und ich mache es halt quick and dirty. weitere Fragen?
Das heißt aber, ich muss dafür sorgen, dass auf allen Endgeräten die Versionen zusammenpassen. Weil
das sollte schon der Fall
sein. Wenn ich ein Raspbian habe und dort
Die Datenbanken sind, also die Struktur der Datenbanken ist tatsächlich versionsabhängig. Das ist dann ein sogenanntes Prerequisite, Voraussetzung. Da gab es auch nur eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel YouTube so sozusagen lässt, wie eigentlich YouTube-App oder so ist? Weil man muss sagen, es gibt so Add-ons für Kodi, aber da drin zum Navigieren ist halt etwas umständlich, meiner Meinung nach. Es ist irgendwie nicht wie wenn man jetzt zum Beispiel YouTube-App hat. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, keine Ahnung, einfach von Kodi aus zum sagen, öffne die Website oder so?
Ja, sicherlich könnte man da... Es gibt Add-ons, die Programme starten können. Aber Ich bin der Meinung, unter Android kann man sogar Android-Programme, also andere Android-Apps starten lassen. Ja. Zum Beispiel, dass man dann unter dem Reiter Programme dann halt die YouTube-App zum Beispiel sieht.
Ja, also in meinem Fall ist halt ein Mini-PC mit Windows 11 drauf. Da ist halt mein Home-Theater mit dann auch noch Retro-Art für Emulationen und so. Es ist halt einfach nicht das Erlebnis, was man eigentlich so von irgendwelchen Apps oder von der Website gewohnt ist.
Auf der anderen Seite ein Add-on zu schreiben, ist jetzt nicht so schwierig. Das YouTube-Add-on ist quelloffen, meines Wissens. Max yourself out.
Ja, bin leider kein Informatiker,
okay.
Elektroniker. Also, nicht wenig programmieren, aber mir nicht. Aber ja.
Ja, wäre so die Möglichkeit, die mir spontan einfällt, weil wenn es dir irgendwie nicht gefällt, dann machst du es halt anders. Weitere Fragen?
Also da würde ich noch hinzufügen, prinzipiell hat ja Kodi den Vorteil, finde ich, dass man alles unter einer Nutzeroberfläche vereint. Ja, also man hat nicht mehr die eine App für YouTube, die andere App für keine Ahnung, Netflix oder irgendwas anderes. Das ist alles ein Interface. Ja. Hat auch Nachteile. Ja. Aber ich sehe das halt persönlich als einen sehr großen Vorteil.
D'accord.
Gibt es Erfahrungen oder Erfahrungsträger, Kodi, auf Bananapi oder Bananapi?
Also ich habe es bis jetzt
noch nie auf dem
Bananapi laufen, aber es müsste eigentlich mit LibreELEC oder was, also Kräuchen vielleicht möglich sein, weil ein Bananapi ist ja auch nichts anderes als ein relativ häufig benutzter Single-Board-Computer. Gibt es Leute, die Bananapis mit Kodi im Ansatz haben?
Bananapi ist ein zu großer, das ist eine ganze Klasse, so wenn du sagst Raspberry Pi. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Also ich hatte es mal früher auf einer der ersten Bananapis laufen gehabt. Nicht so besonders.
Also Bananapi ist auch es gibt sogar noch mehr Bananapis, als es Raspberry Pi Varianten gibt. Also ich habe es auf einer allerersten Bananapi Variante mal am Laufen gehabt, da lief es suboptimal, weil das Hardware-Encoding damals noch nicht supportet wurde, ist aber auch schon ewig her. Deswegen ist, glaube ich, die Antwort nicht so einfach. Man muss dann genau gucken, welche Bananapi du jetzt gerade
hast. Und du hattest das Jens, und du hattest das unter OpenELEC, LibreELEC laufen? OpenELEC, okay.
Damals noch OpenELEC, also es war bevor LibreELEC
kam. Okay.
Also nur mal sieht, wie lang das schon her ist.
OpenELEC ist deprecated wann? 17, 18 oder so? Irgendwie so im Dreh rum. Aber egal, muss schon ein paar Tage her sein. Okay. Weitere Fragen?
Ich habe jetzt die unangenehme Aufgabe.
Oder gibt es noch eine letzte Frage? Haben wir noch?
Die Fragestunde so langsam abzuwürgen.
Eine Frage haben wir noch. Nicht?
Wer will die Chance nutzen? Letzte Frage.
Da, hier vorne noch.
Na,
genau.
Wusste ich doch.
Jetzt sofort.
Ich hätte gern DAB Plus Unterstützung bei Kodi, aber ich habe schon geguckt, das ist scheinbar noch immer nicht so richtig implementiert. Oder?
TV Header unterstützt es nicht. TV Header und Myth TV sind zwei populäre, häufig eingesetzte TV Frontends für Kodi. Das Ganze ist auch sehr gut beschrieben, wie man das konfiguriert und wie man das einbindet, via VDR, typisches Beispiel bei TV Headends. Da müssen wir einfach mal gucken, ob TV Headend sowas kann. Ich vermute mal ja, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen Bastelarbeit.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Wäre jetzt so meine, wie gesagt, DAB Plus, ne, genau.
Ja.
Ich habe kein DAB Plus im Einsatz.
Über diese SDR, also diese DVB-T-Sticks, diese alten, müsste es eigentlich gehen, diese speziellen RTL 28XX.
Vorausgesetzt, Headend spielt damit, also Myth-TV oder TV-Headend oder so, kann das. Dann sollte es kein Problem sein, weil den Rest kannst du bei VDR und Freunde einbinden, Kodi. Ist auch ziemlich gut auf dem Website beschrieben. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden.
Ja, und vielen Dank.
Noch viel Erfolg. Ja.